wir haben tatsächlich beschlossen, dass wir einen Zweiteiler daraus machen, weil wir haben so viel zu erzählen. Mhm. Aber good news for you, dadurch, dass wir einen Zweiteiler daraus machen, werden wir keine Woche Pause haben, wenn Chess im Urlaub ist.
So sieht's aus.
Eine Folge mehr haben.
Wir hatten eigentlich geplant, in meiner Urlaubswoche einmal auszusetzen, aber naja, werden wir jetzt doch nicht.
Ich muss auf jeden Fall meinen inneren Monk noch besiegen, weil dann nicht eine Quality-Time-Folge als nächstes kommen wird, sondern eine Topic-Folge noch einmal, und das wird mich auf jeden Fall ein wenig nerven.
Da könnt ihr mir übrigens einmal danken, weil Alice hatte die Idee, Teil 1 hiervon zu posten, dann die Woche danach eine Quality-Time-Folge und dann den zweiten Teil, wo ich meinte, nein, das können wir nicht machen, ey.
Sauberer wäre, aber es wäre schon ein kranker Cliffhanger.
Das wäre so gemein. Ich hasse das eh schon, wenn Podcasts zwei Teile haben und ich schon eine Woche auf die nächste Folge warten muss, aber so um Gottes Willen.
Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus.
Heute bist du dran.
Ich habe sehr gemischte Gefühle dieser Folge gegenüber, muss ich sagen. Zum einen, naja, wie sage ich das? Ich habe gar keinen Bock auf diese Folge.
Ja, das wundert mich gar nicht.
Liegt aber eher daran, dass mir dieses Thema A extrem unangenehm ist und ja, Punkt.
Das wird das eigentlich auch schon alles gesagt.
Weil ich diesem Thema ja auch sehr gerne ausweiche und auch genervt reagiere. Zum anderen freue ich mich sehr auf diese Folge, weil ich nicht weglaufen kann, weil ich mich auch zusammenreißen muss. Also das ist mir ja auch bewusst. Ich kann halt jetzt auch nicht einfach genervt abbrechen.
Ja, ich weiß.
Aber ich habe wirklich gar keinen Bock. Aber ich reiß mich zusammen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das gehört sich nicht.
Herzlich willkommen auch von mir.
Die Wahrheit kennt keine Tabus. Und heute arbeiten wir auch daran, dass das letzte Tabuthema von Jazz bearbeitet wird.
Ja.
Ja, wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, der weiß wahrscheinlich schon, um was es geht. Eventuell hast du auch den Titel gelesen, der steht schon verrät. Wow. Aber heute geht es um Jazz Bindungsangst.
So sieht's aus.
Und das hat, das Timing hat auf jeden Fall einen besonderen Hintergrund.
Das stimmt, ja.
Weil es zum einen schlimmer ist denn je. Mhm. Und zum anderen es, ja, ich sag mal, Umstände gab, wo das nochmal besonders deutlich wurde. Ich weiß nicht, wie viele Details du da erzählen möchtest. Es gab auf jeden Fall die Situation, dass Jazz Bindungsangst wieder besonders gekickt hat. Und es ist ja ein Thema, worüber wir schon seit,
seit wir uns kennen,
vier
eigentlich
Jahren reden. Nee, am Anfang war ich total froh, dass du so bist, wie du bist, und dachte, geil.
Ja, und jetzt endlich findest du es scheiße.
Ja, weil ich bin ja von einer Beziehung in die nächste
gehüpft,
gezwungen worden und war ultra dankbar für deine unfassbar krasse Unabhängigkeitsideologie und fand das ja mega inspirierend. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch voll schön, dass du alleine so gut klarkommst.
Ja.
Aber wir sind ja jetzt, du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du gerne etwas ändern würdest, zumindest in kleiner Form, und es dennoch dich an deine Grenzen bringt.
Ich merke, es ist so krass.
Ich merke jetzt schon. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Gespräch.
Das geht noch, aber ich merke so, ich bin die ganze Zeit auf Schlucken. Die ganze Zeit so.
Ja.
Also es ist mir jetzt schon unangenehm, aber das Kein-Bock-Gefühl hält sich noch in Grenzen.
Ja, es war auch so süß, weil du meintest, oh Mann, ey, eigentlich ist das auch nur fair, weil du, also ich, Alice, ich habe so blank gezogen in, ich weiß nicht, fast jeder Folge gefühlt. Es ging immer um meine Probleme und meine Schwächen. Und,
du stellst dich selber auch ständig bloß, was ja super authentisch und cool ist. So. Und ich bin ja, also ich erzähle auch viel, aber ich ziehe nicht blank wirklich. Hier habe ich das Gefühl.
Ja, du hast aber auch tatsächlich nicht allzu viele Probleme, ja, was Tolles, was beneidenswert ist. Also ich bin auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht deutlich abgefuckter als du. Und das einzige Thema, das dich auf jeden Fall weniger perfekt scheinen lässt, über das wolltest du nie reden.
Das stimmt, ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ich fand das damals, also und ich finde es auch rückblickend immer noch gut, dass du dich von meiner Art so hast inspirieren lassen, weil ich vertrete immer noch die Meinung, dass ich es extrem wichtig finde, dass Menschen auch lernen, alleine klarzukommen.
Ja, ja, absolut.
Weil ich verurteile das nicht, aber ich finde es nicht gut, wenn Menschen von Beziehung zu Beziehung leben. Also du bist, keine Ahnung, 2 Wochen Single und schon hast du den nächsten Partner oder lass es 1 Monat oder 3 sein, ja. Finde ich in gewisser Weise auch schwierig, weil du dich nie unabhängig von einer anderen Person kennenlernst. Deswegen finde ich es auch ganz, ganz toll, dass du dich davon hast inspirieren lassen, aber auch, dass du nicht so abgerutscht bist wie ich.
Ja, wobei ich ja durchaus auch eine Phase hatte.
Ja, eine Phase, aber nicht dein Leben.
Ich habe mich schon sehr inspirieren lassen von dir und hatte dann auch durchaus meine Bindungsängste. Und was ich auch sagen wollte an der Stelle, weil du meintest, wenn Leute von Beziehung zu Beziehung wandern, das bedeutet nicht unbedingt, dass du ein sicherer Bindungstyp bist. Mhm. Wir reden gleich darüber, welche Bindungsstile es überhaupt gibt. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch ein Zeichen von einem ängstlichen Bindungsstil, dass du nicht alleine sein kannst und dass du in die Beziehung gehst, um nicht alleine sein zu müssen. Das heißt, nur weil jemand viele Beziehungen hat, heißt das nicht unbedingt, dass der jetzt voll sicher ist und voll gut klarkommt und sich bewusst für die Liebe entscheidet. Sondern es kann tatsächlich auch eine Angstreaktion sein, einfach weil man selbst alleine nicht klarkommt.
Ich muss mal ganz kurz eine Flasche Wasser holen. Ich habe so einen trockenen Mund.
Wir sind bei, ich weiß nicht, 5 Minuten. Alles klar, das kann heute wild werden.
Es tut mir so leid. So, Entschuldigung, ich bin zurück.
Geht's wieder?
Ja.
Sehr gut. Wir hatten ja auch sehr hitzige Gespräche.
Definitiv.
Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir die hatten, weil ich kann sehr viel empathischer und rationaler jetzt mit deinem Problem umgehen.
Ja, ich gehe mit deinem Problem emotionaler um. Du gehst eher mit meiner Reaktion um.
Ja, doch.
Ja, wahrscheinlich auch, weil wir die Emotionen jetzt einmal auch rausgelassen haben und jetzt so, okay, jetzt können wir auch wie Erwachsene drüber reden.
Ja, es ist halt ein bisschen von beidem. Auf der einen Seite kann ich sehr emotional werden, wenn ich das Gefühl habe, jemanden
nicht zu
helfen,
erreichen
zu wollen, aber nicht zu können. Und gleichzeitig weiß ich, dass du einen mittelgroßen Dickkopf in dir drin hast, der es so gar nicht mag, wenn man ihm sagt, was er zu tun hat.
Wie kommst du denn darauf?
Ja, was ja so faszinierend ist, weil du prinzipiell, würde ich sagen, super reflektierter und auch kritikfähiger Mensch bist. Also wirklich.
Ja, würde ich auch sagen.
Im gemeinsamen Gespräch haben wir das ja auch nochmal betont, dass es so viele Dinge gab, die du in den letzten Jahren verändert hast, weiterentwickelt hast, reflektiert hast und du ja durchaus in der Lage bist, Verhaltensweisen zu hinterfragen und auch zu verändern.
Ja, das stimmt.
Bei dem Thema der Bindungsangst hast du einfach absolut keine Lust drauf.
Ich glaube, das ist einfach, also ja, wir werden jetzt noch tiefer drauf eingehen, aber ich glaube, das ist einfach etwas, das so tief sitzt und ja, egal, reden wir später drüber. Wir hatten auf jeden Fall das Thema, weil ich 2 Begegnungen hatte, ich werde jetzt keine Namen nennen oder so, aber ich habe mich mit einem Mann ganz toll unterhalten. Das war wirklich ein richtig schönes Gespräch, auch wirklich ein attraktiver, toller Mann. Und das hatte ich dir eben auch erzählt, dass er mir eben auch signalisiert hat, dass er mich interessant findet und sich auch mehr vorstellen könnte. Wir hatten gar nichts miteinander, ne? Wir haben uns wirklich nur unterhalten. Und ich finde ihn auch.
Warte mal, er hat gesagt, er kann sich mehr vorstellen.
Ja, nee, der hat mir einfach, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber dass er mich eben heiß findet und dass er...
Ja, das ist schon nochmal ein großer Unterschied, ob man jemanden fuckable findet oder heiraten könnte.
Nee, ich meinte jetzt im Sinne von mehr vorstellen, dass überhaupt was geht.
Ach so,
das meinte ich jetzt.
Okay, stimmt, wir sind ja... Das ist ja das Level, wo wir uns unterhalten.
Da habe ich super, super offen, und da war ich auch sehr stolz auf mich, muss ich sagen, mit ihm geredet, weil meine Wahrnehmung von ihm ist, dass er ein unfassbar toller Mann ist, mit einem Herz aus Gold. Und ich direkt die Befürchtung hatte, wir daten uns 3-mal, du verliebst dich in mich und ich breche dir das Herz. Und dann haben wir nie wieder was miteinander zu tun. Und das wollte ich in dem Moment nicht, weil ich mag den gern so, ne? Und Ich habe leider echt die Angewohnheit, also entweder ich habe was mit jemandem, derjenige findet auf einmal eine Frau und wir sind als Freunde weiter unterwegs. Oder ich beende die Sache und ich hinterlasse verbrannte Erde. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich ihm eiskalt Karten auf den Tisch gelegt, gesagt, dass ich ein furchtbarer Datingpartner bin und dass ich ihm das einfach nicht antun möchte. So, und dann hatte ich eben noch eine andere Begegnung.
Wollen wir da kurz innehalten?
Ich dachte, ich erzähle dir mal kurz.
Ist das gerne. ich kann gleich darauf nochmal Bezug nehmen.
Ja, okay, dann ich erzähle das andere noch kurz und dann nehmen wir Bezug darauf.
Ja.
Dann hatte ich noch eine andere Begegnung mit jemandem, mit dem hatte ich mich einfach so getroffen, hatten bei mir zu Hause ein paar Bier getrunken. Wir waren jetzt nicht besoffen, ja, wir haben, ich weiß nicht, jeder 3 Bier getrunken, glaube ich, oder so. Ja, er hat dann bei mir geschlafen. Den Rest könnt ihr euch denken, es war sehr schön. Bereue ich auch gar nicht, war super schön gewesen. Also der kommt nicht aus Berlin und der hatte irgendwie eine Woche später dann geschrieben, dass er wieder in Berlin ist zu Besuch und hat gefragt, ob er bei mir schlafen könnte, eventuell. Woraufhin ich direkt so ein enge Gefühl in mir hatte und ihm auch ganz ehrlich kommuniziert habe. Ich so, du, das hat nichts mit dir zu tun, es tut mir mega leid, das ist nichts Persönliches. Aber das möchte ich nicht, weil sich das für mich mega komisch anfühlt, einfach in dem Moment. Was meine Bindungsangst extrem betont hat. Das war jetzt so die Kurzfassung davon. Jetzt darfst du.
Und was hast du gefühlt, nachdem du abgesagt hast?
Pure Erleichterung.
Mhm.
Pure Erleichterung einfach. Ja.
Entschuldigung, ich lasse die ganze Zeit so krank, das Lachen verkneifen. Ja, wir tauchen ja direkt in die Materie ein, bevor wir, ich sag mal, in die Küchenpsychologie abrutschen. Mhm. Und das möchte ich direkt am Anfang betonen. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, einfach um ja unserem Gespräch mehr Wert zu geben, damit das nicht nur ein Beschwerde-Podcast wird, sondern wirklich auch ein Podcast mit Hoffnung.
Mhm.
Und auf dieser Reise der Recherche ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass ich keine Therapeutin bin und trotzdem in vielerlei Hinsicht recht hatte. Und dass du durchaus Möglichkeit hast, deine Bindungsangst zu überwinden. Möchte aber, wie gesagt, trotzdem betonen, ich bin keine Therapeutin. Ich habe keinerlei psychologische Ausbildungen. Ich habe mir das Wissen angeeignet und auch einfach intuitiv beantwortet. Mhm. Also wir beschäftigen uns ja mit psychologischen Themen seit, keine Ahnung, 4 Jahren. Da ist auf jeden Fall mal was hängen geblieben. Deswegen habe ich eine Intuition, die versucht, nach Lösungen zu finden oder Dinge bewertet. Ich möchte trotzdem, dass du dir darüber bewusst bist und dass wir das nochmal hier in aller Öffentlichkeit betonen. Ich stehe nicht über dir. Ich belehre dich nicht. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass du das Gefühl hast, irgendwie übergriffig behandelt zu werden, weil es war ein bisschen der Vibe, als wir privat gesprochen haben.
Mhm.
So nach Motto, ich bin jetzt die Weise,
ja.
Alicia, die ja jetzt eine Beziehung hat und deswegen die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und du bist die Kaputte, ja, die Hilfe braucht.
Ich liebe dich, aber ganz ehrlich, genauso habe ich mich auch gefühlt.
Ja, ich weiß. Und das ist ja eine Dynamik, die ich nicht wirklich der Hand habe. Mhm. Das ist eine Interpretation deinerseits.
Absolut.
Und trotzdem möchte ich dir ja helfen, ohne dieses Gefühl in dir auszulösen.
Ja, voll.
Deswegen habe ich es jetzt einmal ausgesprochen und wenn du, voll gespuckt, ey. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwas geht dir zu weit, dann sag Bescheid. Mhm.
Rational weiß ich das auch, dass du dich auf gar keinen Fall über mich stellst. Aber als ich dann von diesem Streitgespräch nach Hause gelaufen bin, war ich wirklich so wie so ein Gremlin. So,
nur
weil sie jetzt eine Beziehung hat, denkt sie, sie weiß jetzt alles besser.
Nee, weil ich einfach sehr viel gelesen und gehört habe.
I know.
Deshalb weiß ich
I know.
Nein, es ist ja auch unfassbar schwer, Verhaltensmuster, die ja dir im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt wurden, die einfach mal so easy peasy zu hinterfragen und sagen, oh, ich ändere die, das ist ultra schwer. Ich glaube, der Punkt, woran ich mich so aufgehängt habe in unserem persönlichen Gespräch, war der Satz, dass du es nicht in der Hand hast.
Mhm.
Es ist halt so und es ist ein Problem, das du gerade hast.
Mhm.
Und du hast es nicht in der Hand. Und das waren viele Buzzwords, die mich sehr emotional gemacht haben, weil erstens, es ist nicht gerade so, es war nie anders. Und das zu realisieren, ist einfach super wichtig, zu realisieren, dass das einfach etwas ist, was wirklich dich dein Leben lang begleitet, weil du als Baby, als Kind schon so geprägt wurdest.
Ja.
Das ist eine eine Aneignung an Verhaltensmustern, die sich über 29 Jahre entwickelt haben. Mm. Da reicht nicht ein Alicio-Gespräch, mach mal was anders.
Ja, so. Ja, voll.
Aber auch die Tatsache anzuerkennen, dass du es in der Hand hast, wenn du es wirklich möchtest. Und das war ja eine Frage, die uns beide auch sehr beschäftigt hat, dieses, willst du es denn wirklich? Mhm. Weil du in der Vergangenheit ja in so vielerlei Hinsicht bewiesen hast, wenn du etwas willst, du reißt dir den Arsch auf, du reflektierst dich selbst. Ich kenne keinen Menschen, der so ambitioniert an sich selbst arbeitet und mit so einem offenen Herzen an Dinge glaubt und so weiter, auch an dich selbst.
Ich merke,
ja, jetzt
so,
halt's mal aus, was ist denn jetzt wieder los mit den Komplimenten hier?
Das ist so krass, ich habe richtig gemerkt, ab dem Moment, wo du gerade so schön angefangen hast, über mich zu reden, ich bin richtig rausgesohnt. Das ist wirklich, ich war richtig so,
Hast du so diesen kleinen Affen im Kopf gehabt? Dim, 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 dim. Nein, Mann, ey, ich werde auch noch sehr hart mit dir sein. Also ist nicht so, nimm die Momente der Liebe und Harmonie an.
Es ist so schlimm.
Oh, jetzt hast du mich aus der Fassungsspur gebracht, was auch immer. Was wollte ich sagen?
Dass so, ich in der Lage bin, Dinge zu ändern.
Du kannst Dinge ändern. Mhm. Du hast in der Vergangenheit und in der Gegenwart oft genug bewiesen, dass du ein sehr, sehr leistungsstarker und ja, tatkräftiger Mensch bist, der Dinge verändern kann. Mhm. Und das war eben der Knackpunkt unseres Gespräches. Willst du es denn wirklich verändern? Mhm. Auch wenn dieses, ich brauche gar keine Beziehung, ich will gar keine Beziehung, auch eine Art von bestimmten Bindungsstil entspricht, ist ja die Frage trotzdem, die du dir in deinem Herzen beantworten musst, willst du es wirklich ändern? Mhm. Weil, und das ist ja auch das, was wir im Gespräch nochmal betont hatten, für mich musst du das nicht.
Ja, das war
für mich bist du theoretisch der passendste Mensch überhaupt, wenn du immer Zeit hast, immer die Hunde nehmen kannst, immer offen bist für irgendwelche Schandtaten, wenn ich sage, lass mal dahin gehen, lass mal dort was machen, du mich auch auf Ideen bringst. Mhm. Ja, deine gesamte Freizeit
ist dir gewidmet.
Ist ja mir gewidmet und dir selbst natürlich, gar keine Frage.
Ja,
aber ich bin ja der einzige Mensch, die Konstante in deinem Leben, die deine Zeit und deine Liebe in Anspruch nimmt. Und für mich ist das eine super dankbare Position, weil ich mir denke, ja, voll geil. Ja? Du bist immer verfügbar und liebst mich unendlich.
Das ist meine beste Freundin, die nur für mich da ist.
Ich existiert. Manchmal dachte ich, vielleicht bist du doch ein unsichtbarer Freund, den ich mir nur einbilde. Würde auf jeden Fall einiges erklären.
Leute, ihr seht mich auch, oder?
Deswegen, du musst das nicht für mich ändern. Mhm. Alles, was ich, glaube ich, mir für dich wünsche, ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist für oder gegen jemanden. Und ich habe schon das Gefühl, dass du in erster Linie Opfer bist deiner Bindungsangst und es nur so eine scheinheilige Entscheidung ist fürs Alleinesein. Mhm. Weil wenn das Zusammensein gar nicht möglich ist, weil du es gar nicht aushältst, ist es ja keine Freiheit im Alleinsein.
100%, ich gebe dir absolut recht. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich weiß es nicht. Ganz klare Antwort, ich weiß es nicht.
Okay.
Darauf wollten wir noch zu sprechen kommen, weil wir eben diesen sehr kritischen Talk hatten, der sehr unangenehm gewesen ist, wo wir dann echt danach kurz dachten, alles klar, wir werden nicht in der Podcast-Folge drüber reden, weil wir einfach nicht gut über dieses Thema sprechen können, weil ich einfach sehr getriggert reagiere, dadurch du natürlich auch getriggert bist und das irgendwie nicht besser wird. Und dann hat uns ein Follower tatsächlich geschrieben.
Boah, und zwar wirklich am gleichen Tag. Ich kam nicht klar.
Das war so ein Timing. Erzähl du das mal bitte kurz.
Nee, erzähl ruhig du. Ich werde eh viel Redeanteil haben mit meiner Klugscheißerei. Deswegen fass es gern zusammen.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was er aufgegriffen hat. Also ich glaube ja irgendwie, dass das irgendwelche telepathischen, universellen Kräfte gewesen sind, die ihn dazu bewegt haben.
Ich glaube schon, dass wir immer wieder mal es betont haben, dass du bindungsängstlich bist. Und ich glaube, er hat halt irgendeine Folge davon erwischt.
Wahrscheinlich.
Mal angedeutet haben.
Ja, wo er dann eine sehr lange Nachricht eben geschrieben hat und auch so ein bisschen seine Bindungsprobleme beschrieben hat und uns gut zugesprochen hat und ich glaube auch Interesse bekundet hatte bezüglich einer ganzen Folge diesbezüglich, was wir bei der dann schon wieder als krasses Zeichen gesehen haben und waren so, nee, okay, wir müssen eine Folge darüber machen, ey, das geht nicht.
Ja, also ich dachte auch nach unserem persönlichen Talk, dass wir niemals drüber reden werden.
Nicht öffentlich.
Ich muss auch sagen, ich hatte auch keinen Bock mehr, weil ich mag ja auch diese Position nicht. Mm. Ich mag die Position nicht, dich zu belehren. Yeah. Ich mag nicht die Position irgendwie, argumentieren müssen für etwas, das eigentlich nur dich betrifft. Mm. Ich hasse diese Position. Und deswegen, wenn du dafür nicht offen bist, ist es für mich nur anstrengend und nur eine Qual. Auch wenn das vielleicht jetzt Leute da außen helfen könnte, hatte ich dann trotzdem keinen Bock drauf.
Ja, voll.
Und dadurch, dass jetzt aber auch, ich weiß nicht, 2 Wochen vergangen sind, ich glaube ungefähr 2 Wochen.
Ja, kann sein.
Und der Follower uns eben auch nochmal geschrieben hat, war das einfach schon wieder so ein höherer Sinn, den wir erfüllen müssen.
Total.
So, okay, scheiße, jetzt müssen wir uns zusammenreißen und müssen das einfach tun.
Und dieses, ich weiß es nicht, ob ich das ändern möchte, kam eben mir ziemlich klar durch den Dialog mit ihm nochmal, weil ich eben mit ihm dann auch kurz in Dialog gegangen bin. Und er eben auch eine Frage gestellt hatte, die ich ganz interessant fand. Er hatte nämlich gefragt, was das denn mit mir macht, wenn ich glückliche Paare um mich herum sehe. Weil, also nicht, dass ich das nicht gönne oder so, aber welches Gefühl das denn in mir dann auslöst. Weil er zum Beispiel daraufhin meint, ja, das, er gönnt denen das, ne, er gönnt jedem jedes Glück und freut sich auch für seine Freunde, wenn die in einer glücklichen Beziehung sind. Aber irgendwas in ihm zwickt im Sinne von, ich hätte das auch gern. Mhm. Und ich habe das nicht. Ich sehe zum Beispiel dich und deinen Freund und ich bin so voller Liebe, wenn ich euch sehe. Ich freue mich für dich, ich gönne dir das wirklich. Das macht mich so glücklich, dass er dich glücklich macht. Aber ich habe nicht dieses, ich will das auch. Der Leidensdruck, den ich aber habe, ist zum einen, dass ich nicht die Wahlfreiheit habe. Das stört mich enorm, weil ich ganz genau weiß, und ich glaube, ich rede mir das auch sehr viel ein, ne, negative Affirmationen und sowas, aber ich weiß ja, wie meine vergangenen, in Anführungsstrichen, Beziehungserfahrungen gewesen sind, dass ich eben nach ganz kurzer Zeit genervt bin und keine Lust mehr auf diesen Menschen habe. Und das ist, by the way, auch das, was ich eigentlich meinte mit diesem, ich hab's nicht in der Hand, dieses, ey, nach 3 Treffen, ich bin so fehlerfokussiert, der kann falsch atmen und ich habe keinen Bock mehr auf den, wirklich. Das heißt, ich habe nicht die Freiheit, es mir selber auszusuchen, möchte ich jetzt eine Bindung eingehen oder nicht. Und das belastet mich sehr. Und eine Erkenntnis, die mir jetzt in letzter Zeit sehr hoch kam. Und das ist auch sehr das, was ich mit dem meinte, ich habe das gerade, also ich habe das jetzt momentan so stark, dass ich potenzielle Datingpartner vor mir schützen möchte. Weil ich weiß, dass ich ein furchtbarer Datingpartner bin.
Die Rolle des Zerstörers.
Ganz genau das.
Ja, ich weiß, habe ich in meinen Notizen, völlig unabhängig von dem, was du sagst. Ja.
Und das meine ich auch mit diesem, ist gerade mein Problem. Mhm. So, bindungsängstlich bin ich schon immer, aber ich will mich niemandem antun. So, und das ist eher so das, was mich sehr belastet.
Oh, ich bin gerade so überfordert von all der Meinung, die in mir drin ist. Scheiße, fast gehe ich alles ein.
Ich möchte übrigens betonen, es kann sein, dass wir kurze Pausen machen müssen in dieser Folge.
Jetzt also, chill mal.
Nicht alles jetzt, gut. Aber möglich.
Ja, es ist ja tatsächlich weniger ein emotionales Thema für dich, also emotional traurig, sondern eher ein emotional genervtes.
Ja, und belastend auch.
Ja, in welcher Form belastet es dich? Weil ich habe das Gefühl, es belastet dich, dass ich dich darauf hinweise. Ich frage mich manchmal, ob du selbst diese Belastung überhaupt fühlen würdest. Oder ob du so sehr in diesem Bindungsproblem drin steckst, dass es für dich einfach nur eine pure Erleichterung ist, nicht so niemanden in deinem Leben zu haben.
Es belastet mich in dem Sinne, weil ich Lust habe, Lust aufs Daten zu haben, aber habe ich nicht. So, mir fehlt komplett die Lust, irgendwen zu daten und ich hätte aber gern diese Lust.
Boah, aber da machst du ein anderes Fass auf, weil ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob man keine Lust hat zu daten, überhaupt zu swipen, jemanden kennenzulernen, jemanden zu treffen und so weiter, versus sich nicht binden zu können. Mhm. Das ist ja genau das, was ich auch zu dir meinte zum Thema, dass du sehr extrem denkst. Es ist dieses, entweder ist das Beziehungsmaterial oder ich treffe nicht zu niemanden.
Mhm. Ja, voll.
Wo ich zu dir meinte, hey, es wäre ja auch schon ein Schritt in die positive Richtung, überhaupt an den Punkt zu kommen, jemanden gerne 3, 4, 5 Mal zu treffen und dann jemanden 10 Mal zu treffen und dann vielleicht nach meinetwegen einem halben Jahr überhaupt mal den Gedanken zuzulassen, wäre das eine Beziehung?
Gebe ich dir
Weil,
voll.
Das ist ja ein riesiger Weg und ich glaube, deine Bindungsangst ist ein Kapitel und deine Unlust, jemanden überhaupt zu treffen, ist eher ein Selbstwertthema.
Und genau da kickt aber auch dieses, ich traue mich gerade nicht, mich jemandem zuzumuten.
Aber das ist ja hart ausgedrückt eine super arrogante Sichtweise.
Ja, voll, voll.
Weil zu denken, dass jeder dir verfällt,
ja, 100%.
Ist ein übertriebenes Selbstbewusstsein. Mhm. Es kann auch einfach eine versteckte Angst eigentlich sein, dass du abgelehnt wirst. Das wollte ich dich auch noch fragen. Also ich glaube nicht, dass du eine aktive Angst davor hast. Ja, du bist nicht der ängstliche Typ, der damit nicht klar käme. Yeah. Aber ich glaube schon, dass dieses extrem übersteuerte, mir sind alle egal, auch schon ein bisschen versteckt so, ja, ich habe ja auch keinen Bock, dass mich einer ablehnt. Und das ist ja aber die, ich würde nicht mal sagen traurige Wahrheit, weil es ist die gute Wahrheit. Es ist dein gutes Recht, Menschen anzunehmen und abzulehnen. Und es ist genauso das gute Recht von anderen Leuten, zu dir zu sagen, du passt nicht. Und erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder Opfer deiner Persönlichkeit wird, ist einfach unnötig arrogant.
Alles, was du gesagt hast, genau die gleichen Gedanken hatte ich auch schon. Also als mir das eben so klar wurde, dieses Mann, ich bin einfach ein furchtbarer Datingpartner und möchte mich gerade niemandem zumuten, hatte ich genau den gleichen Gedanken, wo ich mir dachte, jetzt chill mal, weil du hast auch genug Typen getroffen, mit denen es einfach nur entspannt gewesen ist, die sich nicht in dich verliebt haben. Ja,
ja, weil also, du ja auch dafür gesorgt hast. Also muss man ja auch ehrlich sagen,
ja, voll.
Du verhältst dich ja anders, wenn du jemanden wirklich lieben lernen möchtest oder kennenlernen möchtest, dann bist du ja empathisch und wertschätzend und einfach auch ein, ja, ich sag mal, ein caring Charakter versus jemand, mit dem du halt nur Spaß haben möchtest. Du zeigst dich ja aus einer ganz anderen Perspektive. Deswegen würde ich nicht mal behaupten, dass jetzt die Leute, die sich dann für jemand anderes entschieden haben, sich nicht in einer anderen Welt trotzdem für dich entschieden hätten, wenn du offen dafür überhaupt gewesen wärst.
Voll, ja, ja, 100% stimme ich dir voll zu. Ich wollte damit eben nur sagen, dass es schon echt ein krass arroganter Gedanke von mir gewesen ist, auf jeden Fall.
Und neben der Arroganz ist es auch etwas, was ich dir auch schon persönlich gesagt habe, das werde ich jetzt öfter sagen, weil es mir irgendwie komisch vorkommt, die Dinge nochmal zu wiederholen, aber es ist mir wichtig. In dem Moment, wo du sagst, du willst andere vor dir selbst schützen, übernimmst du die Verantwortung für andere.
Ja.
Du übernimmst die Verantwortung, die nicht in deinem Verantwortungsbereich liegt.
Riesenproblem von mir.
Auch als du meintest, du hast den Typen, den du eigentlich voll magst, der eigentlich auch voll nett war, der sich auch mehr mit dir vorstellen könnte und so weiter, direkt abgesägt mit der Begründung, du bist der Zerstörer und du würdest ihn zerstören. Und das Ding ist ja, selbst wenn, ist das immer noch nicht deine Verantwortung für seine Gefühle. Ja. Selbst wenn er sich dafür entscheidet, und ich liebe es, dass du es ihm kommuniziert hast, verstehe mich nicht falsch, du solltest auf gar keinen Fall irgendetwas vorspielen. Ich liebe es, dass du das erkannt hast, dass du zu dir stehst, dass du das kommunizierst, weil du spielst mit offenen Karten und das ist unfassbar wichtig für dein Datingleben. Und dann hast du in den letzten 10 Metern kurz vor der Ziellinie die falsche Abbiegung genommen und hast entschieden, wieder zurückzulaufen.
Statt durchs Ziel. Hier geht nämlich gar nichts.
So, ich bin zwar ehrlich, aber ich gehe.
Ja.
Weil ich hatte genau das Gleiche. Ich habe mich in jemanden verknallt vor, ich weiß nicht, 2 Jahren, der eigentlich noch mal viel schlimmer als du war, muss man ehrlich sagen. Weil du bist ja noch radikal und du sägst die Leute ab und dann lässt du sie auch in Ruhe und so weiter. Und ich wurde ja immer wieder zurückgeholt, immer wieder zurückgeholt, um dann abgelehnt zu werden.
Ja, was ich, by the way, unfassbar widerlich finde.
Ja, ja. Nicht liebe Grüße. Auf jeden Fall meinte ich aber zu dir, dass trotzdem diese Erfahrung für mich Gold wert war. Es war für mich unfassbar wichtig. Ich bin jetzt in dieser glücklichen Beziehung und kann diese Beziehung zulassen und annehmen und mein Bestes geben, weil ich diese beschissene Reise der Ablehnung mit diesem Typen durch hatte. Hätte ich das nicht gehabt, würde ich jetzt nicht diese Beziehung führen mit der Version meiner selbst. Das ist einfach so. Und wenn du schon vorher Leute ablehnst und sagst, okay, ich bin der Zerstörer, here I come and here I go, dann nimmst du dem anderen die Möglichkeit, auf seine persönliche Reise zu gehen. Vielleicht ist es für diesen Menschen unfassbar wichtig, sowohl von dir geliebt als auch von dir zerstört zu werden. Das klingt voll hart, aber am Ende ist es nicht deine Verantwortung. Wenn du offen bist und ehrlich bist und das kommunizierst, dann hat der andere immer noch einen eigenen Willen. Ja. Der andere hat immer noch eine eigene Entscheidungskraft und kann sagen, ich lasse mich darauf ein. Du bist ein Risiko. Du bist ein riesiges Risiko. Aber ich habe trotzdem Lust drauf. Oder, danke, dass du es kommunizierst, das ist unter meiner Würde.
Mhm.
Weil wenn der andere trotzdem Ja sagt und so wie ich das in Erinnerung habe, wäre er sogar trotzdem offen gewesen und würde dich trotzdem treffen. Und du hast ja eigentlich Angst vor diesem Ja. Du hast ja Angst, dass diese Situation dann wirklich kommt, du ihn zerstörst und du einfach keinen Bock auf ihn hast, weil ich glaube, du hast weniger Angst davor, dass der andere schlecht von dir denkt, sondern du hast eher Angst davor, dass du dann schlecht vom anderen denkst. Weil jetzt ist es ja noch alles harmonisch. Jetzt magst du ihn, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt bist du einfach noch oder einfach nur die Unerreichbare und du siehst ihn auch mit positiven Augen. Aber Menschen oder Männer werden für dich ja unfassbar unattraktiv und langweilig ab dem Moment, wo du sie wirklich kennenlernst.
100%. Und das ist bei ihm ganz genau der Fall gewesen, weil ich ihn menschlich total mag und ich eben vermeiden wollte, dass wir uns ein paar Mal daten, ich genervt bin und keinen Kontakt mehr mit ihm haben kann, weil
und
ich einfach genervt
bin.
Genau das. Ja, ja, genau das. Weil ich ihn eigentlich in meinem Leben behalten möchte. So, und ich weiß ja, ne, das ist jetzt nichts im Sinne von, ich halt lass ihn an der langen Leine verhungern, weil so gut kennen wir uns jetzt nicht, dass der jetzt auf einmal verknallt ist in mich. Sondern ich hätte ihn gerne als Freund in meinem Leben und habe mega Angst davor, dass eben genau dieser Case eintritt.
Okay, das ist wieder ein anderes Fass, weil du bist nicht mit Leuten befreundet, die was von dir wollen. Punkt. Welchen Wert hat es,
aber genau das meinte
diese
ich ja
Freundschaft
grade
zu halten, wenn diese Freundschaft gar nicht auf ehrlichen Prinzipien beruht, weil am Ende hätte er gern mehr.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. So, der findet mich einfach nur heiß. Also da ist jetzt nicht, dass der irgendwie in mich verknallt ist. Wir kennen uns ja nicht annähernd gut genug dafür, als dass der jetzt irgendwie einen Crush auf mich haben könnte.
Naja, also als du privat davon erzählt hast, war das schon nochmal in anderen Worten. Ne? Du reduzierst das jetzt sehr sexuell, aber am Ende besteht ja trotzdem das Interesse.
Ja.
Und sich einzureden, dass das eine tolle Freundschaft ist, ist einfach eine Lüge.
Ja, ich
es kann natürlich sein, gar keine Frage, er kann jetzt seine Traumfrau finden und die heiraten und dann hat er noch Platz in seinem Herzen für eine Freundin, die
was
er heiß
für
findet.
Was für mich immer der Best Case ist, nicht? Das ist ja auch so ein Ding. Wenn ich was mit einem Typen habe, ich bin ja jetzt auch nicht so der Typ für One-Night-Stands unbedingt. Ne? Ich habe ja eher dann irgendwie über einen Zeitraum was am Laufen. Und wenn ich dann mal was mit einem habe und merke, oh, ich verliere irgendwie schon wieder langsam das Interesse, ist mega oft in meiner Vergangenheit dann der Moment gekommen, wo er mir dann super ehrlich kommuniziert hat, du, ich lerne da gerade eine kennen, ne? Ich mag dich aber persönlich voll, hättest du Bock, dass wir trotzdem befreundet bleiben? Und ich weiß das ja so sehr zu schätzen dann auch, wenn A, mir der Typ dann eben so ganz ehrlich kommuniziert, so ich lerne da eine kennen, wo es in eine ernstere Richtung geht und dann auch noch mit mir befreundet sein möchte und ich bin fein aus dem Schneider. So, das ist ja für mich so oft der Best Case gewesen auch einfach. Und hab dann auch gar keinen Groll oder so, weil ich ja in der Regel eh schon das Interesse verloren habe.
Du wolltest noch etwas sagen zur Angst vor Ablehnung.
Stimmt. Habe ich eben auch drüber nachgedacht und ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das ganz tief drinnen unterbewusst so ist. Aber wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich sehr gut damit klarkäme, ehrlich gesagt. Also ich meine, es gab ja einmal die Situation in meinem Leben, den kennst du auch, wo ich mich sehr verliebt habe in einen Mann, dem ich bis heute dankbar bin dafür, dass ich dank ihm gecheckt habe, okay, scheinbar kann ich mich noch verlieben, weil ich eine Zeit lang ja wirklich dran gezweifelt habe, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin. Was aber am Ende ins Nichts verlaufen ist, weil große Entfernung, gerade frisch aus einer Beziehung und alles. Und das war einfach absehbar, dass das nicht mehr werden wird oder keine Beziehung werden wird, wo ich das dann aus Selbstschutz heraus beendet habe. Und da habe ich sehr drunter gelitten. Also das hat mir enorm wehgetan. Ich habe geweint. Das hat mich sehr belastet und mir wehgetan so. Aber selbst da wusste ich, ja, das tut jetzt gerade mega weh und ich lasse diesen Schmerz auch zu und ich fühle den auch. Also ich habe damals nicht so rational drüber nachgedacht, ne? Aber mir war das schon bewusst, dass dieser Schmerz auch vorbeigeht. Und das ist auch so ein Denken, was ich jetzt habe. Ja, selbst wenn ich mich in jemanden verlieben sollte, der mich dann ablehnt, tut es weh und das ist scheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube schon, dass ich damit dann klarkäme, weil früher oder später kommst du damit klar.
Also ich glaube auch, dass Verlustangst, Angst vor Ablehnung und so weiter, dass das nicht dein Bindungsangst-Steckenpferd ist, sage ich mal. Ich glaube schon, dass du sehr gut damit klarkommst. Ich glaube, bei dir ist es definitiv viel mehr das Verantwortungsgefühl, das du dir selbst aufheizt, die Angst, dich anpassen zu müssen, Kompromisse schließen zu müssen, abhängig zu sein. Also es ist eher eine Angst vor Nähe als eine Verlustangst. Ich wollte noch eine Frage stellen zu der München-Dude-Geschichte damals.
Das ist, by the way, der Typ, in den ich so verliebt gewesen bin.
Das ist eine sehr intime Frage und auch provokant. Glaubst du, der große Teil deiner Verliebtheitsgefühle, die du zulassen konntest, hatten auch damit zu tun, dass er von Anfang an unerreichbar war, weil er eben in München gewohnt hat, ewig weit weg und du auch wusstest, dass er nicht nach Berlin ziehen würde oder sonst wohin. Plus er kam aus einer langen Beziehung, was eh kein guter, ja, neuer Beziehungsstart ist, wenn jemand irgendwie 7 Jahre vergeben war. Das heißt, er war ja von vornherein eher unerreichbar. Und ich sage nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war. Ich sage nicht, dass du dir gedacht hast, oh super, da bin ich ja von Anfang an fein raus, theoretisch. Sondern jetzt rückblickend betrachtet, ob du vielleicht diese Gefühle zulassen konntest, weil es schon eine Art von Safe Zone für dich war, zu wissen, dass es schon eher unrealistisch ist, dass es was wird. Bitte beantworte die Frage gleich. Ich komme eben auch drauf, weil du jetzt vor, keine Ahnung, ein paar Wochen jemanden da hattest. Und es gab viele Menschen in Berlin, die um dein Herz kämpfen. Es gibt viele Menschen in Berlin, die dich sehr gerne treffen würden, die sich Mühe geben, die ja wirklich wertschätzend sind. Und du hast partout einfach keine Lust, sie zu treffen. Und dann kam aber jemand, der aus einer anderen Stadt kommt, weiter weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, sehr unrealistisch. Und du warst mega offen, überhaupt ihn zu treffen. Und du warst mega offen, dass es sogar weitergeht körperlich. Und da hatte ich dich ja auch schon damit konfrontiert, wie sehr ging es wirklich um ihn und wie sehr ging es um die Tatsache, dass er jemand ist, der dich nicht in Zukunft stressen wird, weil er unrealistisch ist, dass du ihn weiter treffen kannst. Und die Tatsache, dass du eine Woche später dann gesagt hast, ich will nicht, dass du nochmal wiederkommst, weil es dich einengt, spricht ja total dafür. Wie viel hat das wirklich mit ihm zu tun und wie viel hat das einfach nur mit den Umständen zu tun? Und versteh mich nicht falsch, das ist ein toller Typ. Ich kann total verstehen, dass du mit ihm intim wurdest. Der schaut toll aus und der kann gut reden. Und ja, steht außer Frage, dass du jetzt nicht ein Gesichtskrapfen besteigen würdest, nur weil er aus, ich weiß nicht, Österreich kommt. Aber das sind einfach so Gedankengänge, die ich hatte in Bezug auf den Typen damals. Deine einzige, ich sag mal, große Liebe, wie viel es vielleicht damit zu tun hatte, dass er eigentlich nicht verfügbar war. Das war jetzt sehr lange.
Nee, alles gut, ich muss mal trinken. Soll ich zuerst auf den Typen von damals eingehen? Weil du hast ja jetzt zwei Fässer geöffnet so ein bisschen. Soll ich erst auf den Typen von damals eingehen oder auf den jetzt vor ein paar Wochen?
Es geht mir tatsächlich um das gleiche Prinzip, aber wenn du sagst, das sind zwei unterschiedliche Stiefel, wow, richtiger Dad-Spruch, dann trenn das gern voneinander.
Ich würde das gern voneinander trennen, deswegen, ich glaube, ich fange sogar erst mit dem von vor ein paar Wochen an. Ich muss ganz egoistisch sagen, der Grund, warum ich mich mit ihm getroffen hatte, war initial, dass wir Fotos machen wollten, weil er ein begnadeter Fotograf ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, warum ich vielleicht sogar eher die Motivation habe, Menschen zu treffen, die nicht aus Berlin kommen. Und ich bin nicht stolz drauf so, aber da habe ich eher die Motivation, weil das so ein begrenzter Rahmen ist im Sinne von, das ist nur jetzt verfügbar. Und Menschen, die aus Berlin kommen, da habe ich so ein bisschen dieses innere, ja, kann ich ja jederzeit machen. Dann muss es ja nicht heute sein.
So. Ah, du meinst, die Tatsache, dass jemand weiter weg wohnt, ist ein positiver Druck.
Absolut, ja,
der
ja, genau.
Der dich dazu bringt, sich jetzt zu treffen.
Genau, genau das. Deswegen habe ich mehr Motivation, die Person zu treffen, weil der ist ja nur heute da. Wir kamen dann eben nicht zum Fotos machen, weil wir uns zuerst, und Leute, ne, wir haben nicht direkt miteinander gebumst. So, wir hatten einen unfassbar schönen Abend mit wahnsinnig intimen Gesprächen. Also es war wirklich mega, mega toll. Dadurch hat sich das dann auch alles erst so entwickelt. Gut, dass ich ihn dann eine Woche später nicht wieder treffen wollte, können wir ganz klar auf meine Bindungsangst in dem Moment schieben.
Ich würde mich ja so für dich freuen, sorry, aber du erzählst so schön davon, dass es ein unfassbar schöner Abend war. Das ist so ein Sinnbild für deine Bindungsangst und ich meine das null vorwurfsvoll, ich meine das eher fasziniert, weil du hast so geschwärmt. Ich wusste das ja auch nicht mal, du hast erst von ihm geschwärmt und mir dann gesagt, dass er wiedergekommen wäre, weil ich noch zu dir meinte, ey, ich wünsche es mir für dich, das klingt so toll, wie du dich mit ihm verstanden hast und was er generell für ein Mensch ist und wie schön wäre es doch, wenn er hier wäre. Und im nächsten Satz sagst du mir so, ja, also er wollte jetzt am Dienstag wiederkommen und ich habe gesagt, nein.
Du und ich bin
und das
auch
ist so frustrierend. Voll. Es ist so traurig.
Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dadurch, dass wir diesen intimen Abend hatten, hat es das bei mir noch viel mehr gekickt, weil wir schon so nah gewesen sind. Weil wir wirklich, wir haben Gespräche geführt, als wären wir, keine Ahnung, schon seit einem Jahr zusammengefühlt einfach, ja.
Ja, okay, das meinte ich aber auch zu dir, dass du einfach auch dieser Typ bist. Wir haben diesen Podcast. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, also er ist ein guter Typ, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit 7 von 10 guten Typen solche Gespräche führen könntest, weil du die Fähigkeit hast, die Gespräche so zu leiten.
Ja, ja, gebe ich dir auch recht, aber ich bin mir eben ziemlich sicher, dass dieses ihn nicht so schnell wiedersehen oder zumindest ihn nicht so schnell wieder bei mir übernachten lassen wollen, eben auch dadurch kam, dass es so nah gewesen ist alles. Hattest du dazu noch eine Frage?
Ich bin so nervös, Alter. Echt? Ich versuche mich einfach zurückzuhalten.
So, und zu dem Typen in München, da hattest du ja gefragt, was in mir sich auch eben so drauf einlassen konnte, weil er so unerreichbar ist, theoretisch.
Unterbewusst.
Und unterbewusst kann ich es dir nicht sagen, ist möglich. Ich kann für mich ganz klar beantworten, warum ich diese Gefühle für ihn entwickeln konnte, war, weil dieser Mann sich extrem Mühe gegeben hat. Wir waren ja in diesem gemeinsamen Urlaub, für alle jetzt, die es noch nicht wissen, die Geschichte. In dem Urlaub habe ich dich eben auch kennengelernt. Wir waren auf einer Shootingreise in Kroatien für 10 Tage und dieser Mann fand mich von Anfang an unfassbar toll. Ich ihn gar nicht.
Ja, du warst auch noch in einer extrem rebellischen Phase.
100.
Also es komplett. Gehörte auch einfach zu deiner Attitude, jemanden scheiße zu finden.
Komplett.
Es war ein Wunder, dass du mich mochtest.
Ja,
es war
ja, wirklich ein Wunder. Und er hat in diesen ganzen 10 Tagen den perfekten Drahtseilakt gefunden, mir permanent sein Interesse zu bekunden. Der ist gefühlt nicht von meiner Seite gewichen und hat es trotzdem geschafft, dabei mir nicht auf den Sack zu gehen. Was ich bis heute nicht verstehe, wie er das geschafft hat. Der hat nicht locker gelassen und ich glaube, das hat in mir so ein unterbewusstes Sicherheitsbedürfnis gestillt.
Ja, vielleicht einfach eine Sehnsucht, die du dich nie getraut hast zu entwickeln.
Möglich, möglich. Also ich erkläre es mir zumindest so, dass er mir, ohne dass ich ihn wollte, er mir so eine Sicherheit die ganze Zeit gegeben hat und mir die ganze Zeit signalisiert hat, ich will dich, ich will dich, ich finde dich toll, ohne mir dabei aber auf den Sack zu gehen, ohne mir zu nah zu kommen. Also der hat meine Grenzen auch total respektiert die ganze Zeit, dass ich ihm komplett verfallen bin einfach. Mhm. So erkläre ich mir eben, wie das überhaupt möglich gewesen ist.
Also, wir mussten eine kurze Pause einlegen.
Mein Bauch, ich bin komplett verkrampft.
Dein Bauch?
Mein Bauch.
Ich weiß, ich denke mir sonst im Schnitt nur wieder, sag das Wort zu Ende. Ja, dein Bauch hat rumort.
Ja, ja, wirklich alles hat gezittert. Ich bin verkrampft, ich musste mich gerade erstmal ausschütteln. Ey. Ja, auf jeden Fall erkläre ich mir so, dass ich mich da drauf einlassen konnte und wirklich Emotionen und Gefühle entwickelt habe. Ihm gegenüber.
Also okay, jetzt ist der Ball zu mir. Ja. Ich muss jetzt eine Meinung dazu haben.
Ganz
okay.
Genau.
Ja, du, ich will dir deine Gefühle nicht absprechen. Am Ende weißt du am besten, was du gefühlt hast und welche Beweggründe du hattest, auch wenn viele Dinge bestimmt auch unterbewusst passieren. Der einzige Gedanke, den ich jetzt dazu hatte, er kam ja an dich ran, weil er 10 Tage die Möglichkeit hatte, sich zu beweisen.
Oh, ich weiß, worauf du hinaus
seine
willst.
Seine Wertschätzung zu beweisen, sein Commitment, seine Begeisterung dir gegenüber.
Und vor allem waren wir 24/7 zusammen in diesem Urlaub alle.
Absolut. Mhm. Wie zur Hölle soll jemals wieder ein Typ in diese Position kommen, dass er überhaupt die Chance hat, an dich ranzukommen und sich selbst zu beweisen und Intimität mit dir aufzubauen? Mhm. Wenn du ihn schon eigentlich sogar vor dem ersten Treffen cancelst.
Ja, ja, ich gebe dir absolut recht.
Das ist eine super Überleitung zu etwas, was ich schon sagen wollte, zu der ersten Geschichte, die du erzählt hast, dem Typen, wo du meintest, ich bin der Zerstörer und ich werde dich zerstören und deswegen wird nichts. Sagst du eigentlich zu jedem. Aber jetzt in dem Fall vom ersten Typen, der ja auch sogar in Berlin lebt und ja theoretisch dateable wäre. Du weißt, ich will nicht zu sehr auf ihn fokussieren. Yeah. Es geht nicht wirklich um ihn. Es geht um das
Prinzip. Er ist
halt
ein aktuelles Beispiel auch.
Wie soll er sich beweisen und an dich rankommen, wenn du ihn schon vorher absägst? Das heißt, das Gefühl, das sich ja bei dir und dem München-Typ entwickelt hat, das war ein Gefühl auf Dauer. Das war
eine permanente Exposition. dem Gefühl gegenüber.
Ja, du hattest theoretisch auch keine Wahl.
Hm.
Du wurdest der Situation ausgesetzt und hast dich deshalb darauf eingelassen, weil du konntest ihn ja nicht canceln im Urlaub, wäre unangenehm gewesen. Und dann nach diesen 10 Tagen warst du ja schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, boah krass, ich will dich sehen.
Mhm.
Und du hattest ja trotzdem eine Anti-Haltung anfangs.
Ja, total.
Das heißt, dieser Entwicklungsprozess muss ja eigentlich für dich im Herzen eine Argumentation sein, dass es durchaus Sinn ergibt, Männern eine Chance zu geben. Und ich sage nicht, dass du ihn triffst und dann muss es eine Beziehung werden und es muss was Großes werden und du musst ihn für Jahre treffen. Das ist Blödsinn. Wir sind alle freie Menschen. Wir können uns jederzeit gegen jemanden entscheiden. Auch in der Beziehung, auch ich in meiner Beziehung. Jeden Tag aufs Neue entscheiden wir uns füreinander. Und auch ich hatte eine sehr harte Woche und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir über dich reden, weil auch ich bin damit konfrontiert worden, dass man sich jeden Tag aufs Neue füreinander entscheidet.
Mhm.
Du bist nicht gefangen. Aber wenn du schon diese Chance im Keim erstickst, bevor sie überhaupt annähernd passieren kann, wirst du niemals an den Punkt kommen wie mit dem Typen damals.
Gebe ich dir absolut recht. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich so noch gar nicht gedacht habe.
Ja, endlich, endlich ein Gedanke, den sie annimmt. Ja, sag weiter.
Aber
nein! Und das war die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Nee, Spaß. Es ist wirklich ein sehr interessanter Gedanke, weil ich eben nicht einfach canceln konnte, wie du das sagst. Und weil ich eben in diesem Urlaub komplett diesem Gefühl ausgesetzt gewesen bin, jetzt mal ganz extrem gesagt.
Druck ist echt hilfreich bei dir.
Voll.
Wie jetzt mit dem Typen, den du überhaupt zu dir gelassen hast, vorletzte Woche. Weil er ja da sein musste und du nicht sagen konntest, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche.
Auch ein Muster von mir, ich funktioniere nur unter Druck.
Ja, du bist ein extremer Druckmensch.
Absolut, 100 in allen Belangen.
Ja.
Boah, mir sind gerade sehr viele Gedanken dazu gekommen. Ich habe ja leider auch wirklich, wie du das vorhin schon mal gesagt hast, auch ganz schlimm dieses Denken in Extremen. Hatten wir auch letztens ein super Beispiel, was ich dir erzählt habe, mit dem beschissenen Glas Wasser, was ich da hatte.
Boah, erzähl das mal kurz, ist spannend.
Mir ist das schon oft aufgefallen, dass ich leider, und ich mag das gar nicht an mir, ich habe leider ganz oft so ein Schwarz-Weiß-Denken und nicht so ein Zwischending. Ich hatte nämlich letztens eine Situation, ich habe ein Glas Wasser getrunken und wenige Minuten später habe ich gemerkt, ich habe immer noch Durst. Und hatte aber so, ich dachte mir, dass ich aber keinen Durst auf ein ganzes Glas Wasser habe. Und hatte dann wirklich für den Bruchteil einer Sekunde, das ging jetzt nicht lang, ja, aber für einen Moment war ich dann so, ach nee, dann lasse ich es ganz. Bis ich dann ratter ratter darauf kam, Moment mal, ich könnte A, das Glas nur ein bisschen voll machen und das trinken. Oder B, das Glas voll machen und ich muss es ja nicht austrinken. Und wie gesagt, das ist innerhalb weniger Sekunden abgelaufen, dieser Gedanke. Aber das war ein perfektes Beispiel für mein beschissenes Schwarz-Weiß-Denken.
Und nicht nur für dein Schwarz-Weiß-Denken prinzipiell, das habe ich dir ja auch gesagt. Mhm. Ich fand den Punkt noch spannender, nicht nur, dass du in Extremen gedacht hast, sondern die Tatsache, dass du dich für das gar nicht entschieden hast.
Ja, total.
Weil du hättest dich ja auch für das Übertriebene entscheiden können. Aber du hast dich dafür entschieden, auf dein Bedürfnis quasi zu scheißen und zu sagen, okay, dann trinke ich eben kein Wasser. Dir selbst eigentlich geschadet dadurch. Und das ist ja auch eine Situation, die du so gut auf dein Datingleben adaptieren kannst.
Voll.
Entweder ist es jemand Perfektes und Beziehung und es muss was ganz Großes werden oder gar nicht. Mhm. Und dann lieber gar nicht.
Mir ist letztens noch ein Beispiel dazu eingefallen.
Oh ja.
Ich hatte eine Phase, in der ich habe mir früher nie die Beine eingecremt und dann dank dir fing ich irgendwann an, mir nach dem Duschen immer die Beine einzucremen und habe richtig gemerkt, wie geschmeidig die Haut wird. Mhm. Richtig schön, so voll toll. Hab das genossen und seitdem immer nach dem Duschen die Beine eingecremt. Und jetzt irgendwann vor ein paar Wochen irgendwie hatte ich mit dir mal drüber gesprochen, dass meine Beine irgendwie so jucken in letzter Zeit, wo du dann zu mir meintest, ey, vielleicht cremst du sie auch zu oft ein. Das kann ja auch sein. Ich habe mir seitdem gar nicht mehr die Beine eingecremt.
Ich meinte damit halt
ich weiß,
einfach nur nicht jeden
ich weiß,
Tag.
Ich weiß, aber wie gestört ist das denn? Seitdem gar nicht mehr.
Ja, faszinierend.
Es ist unfassbar, wirklich.
Und auch die Tatsache, wie wir uns eine Zeit lang gesehen haben, ist ja auch sehr extrem.
Voll, voll.
Also ich bin froh, dass du mich nicht komplett gecancelt hast, nachdem du 2 Jahre jeden Tag bei mir verbracht hast.
Was ja bei meiner Historie nicht unwahrscheinlich gewesen wäre sogar. Aber ja.
Also versteh mich nicht falsch, ich mag unser Verhältnis, wie es jetzt ist, extrem. Aber auch da war es so früher, das kannst du keinem erzählen, ey. Ich hatte eine Beziehung und du hast trotzdem bei mir geschlafen.
Ja!
Du hast trotzdem bei mir geschlafen in der Hollywood-Schaukel. Ja. Es war crazy im Nachhinein.
Das ist so gestört.
Obwohl du, ich meine, klar, wenn du jetzt eine halbe Stunde entfernt wohnst,
ja,
ergibt Sinn. Mhm. Aber du wohnst 5 Minuten zu Fuß, mhm, entfernt und du hast trotzdem hier geschlafen. Und jetzt haben wir durchaus Möglichkeiten, wo wir easy auch beieinander übernachten können, mhm, und tun es gar nicht mehr.
Das ist ein richtiges Highlight. Also,
es ist ein richtiges Happening. Es ist eine richtige Pyjama-Party,
ja,
wenn wir das machen. Ja, das ist dann schon ein großes Commitment,
ja,
ja, wenn wir jetzt die ganze Nacht und den Morgen miteinander verbringen.
Voll,
ja,
das stimmt.
Das, ja,
ist, und das wurde mir in letzter Zeit auch mehr bewusst denn je, dass ich wirklich extrem schwarz-weiß denken habe in vielen Dingen irgendwie.
Erinnerst du dich an die Ursprungsfrage? Weil ich nicht. Ich habe keine Ahnung, welchen Punkt du eigentlich bringen wolltest.
Ich auch. Ach so, nein, hier, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Stimmt, ich hatte viele Gedanken zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und du hattest vorhin gesagt, hier von wegen Commitment in Beziehungen, weil du meintest, man kann sich ja auch jederzeit wieder neu für den Partner,
ja,
entscheiden.
Oh, nice, sehr gut.
Boah,
stolz auf dich.
Ich bin auch gerade fasziniert.
Krass.
Ja. Und das ist auch so ein Ding bei mir, dieses, ich weiß rational, mhm, dass ich jederzeit auch Schluss machen könnte, selbst wenn ich schon in einer Beziehung wäre, aber dieser Gedanke ist nicht präsent für mich. Es ist so, entweder sage ich ja oder nein und dann sage ich lieber nein, mhm, zu allem.
Mhm.
So, ja, und ich weiß noch nicht, wie ich das angehe.
Damit beschäftigen wir uns,
mhm,
noch,
mhm,
im zweiten Teil. Ich weiß nicht, was ich noch zum Thema Vorgespräch,
mhm,
sagen könnte.
Mhm.
Ich glaube aber, dass es grundlegend mir erstmal reicht.
Einen interessanten Gedanken hatte ich tatsächlich noch.
Okay.
Entschuldige.
Nein, sehr gern.
Ich bin ja auch wirklich wahnsinnig gern allein und habe ja auch wirklich überhaupt nicht dieses sonntags allein zu Hause, was ja viele Menschen haben, was ich auch nachvollziehen kann, dass Menschen sonntags allein zu Hause sich,
ja,
denken.
Okay, das kommt aber auch mit der Selbstständigkeit.
Also, ja, ich
es
meine,
ist nicht der Sonntag,
nee, nee,
es wäre
ich,
jeder Abend.
Ich meine nur beispielhaft jetzt,
ja,
weißt du, so in dieses, oh, das wäre so schön, jemanden zum Kuscheln da zu haben. Ich habe das gar nicht. Ich bin so gerne allein zu Hause. Und dazu ist mir letztens was eingefallen, dass ich tatsächlich schon immer gern allein gewesen bin. Weil meine Mom hat mir das mal erzählt, dass ich damals in der Grundschule schon nie Lust hatte, mich mit Freunden zu treffen nach der Schule. Und dass meine Mom sogar so besorgt ist, dass sie meine Lehrerinnen gefragt hat, ob ich Freunde habe in der Schule, weil ich irgendwie nie was unternehmen möchte. Und die Lehrerin meinte, nö, die ist total beliebt, die hat hier total viele Freunde. Aber zu Hause, wenn ich zu Hause war, ich wollte nie was unternehmen. Ich wollte immer alleine mich in meinem Zimmer irgendwie beschäftigen.
Ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil wir beschäftigen uns gleich damit, wie Bindungsangst entsteht.
Mhm.
Und das spricht dafür, nicht dagegen. Also dieses extreme,
ja,
allein sein wollen,
ja,
spricht dafür, dass dein Gehirn es tatsächlich nie verankert hat,
mhm,
als Kind,
ja, verstehe,
als, oder als Baby. Was ich noch sagen wollte, was mir eingefallen ist, du meintest, wenn du Nico und mich siehst, dass du nicht das Gefühl hast so von, oh, das hätte ich auch gern und so,
mhm,
weiter, wenn ich die Vermutung machen darf. Ich glaube aber nicht, dass es dir um das Prinzip einer glücklichen Beziehung geht, sondern du willst nicht das Bild, das du von Beziehungen hast für dein Leben.
Mhm, das, ja, ich verstehe, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Und das ergibt auch Sinn.
Wenn du dich in das Gefühl von damals hineinversetzt, mhm, wirklich körperlich hineinversetzt, wenn das mit ihm damals geklappt hätte, wie glücklich du warst,
mhm,
wie happy du dich gefühlt hast, wie sicher du dich gefühlt hast und so weiter. Ich glaube nicht, dass du dieses Gefühl nicht haben möchtest,
mhm,
und dass du sagst, nee, gib mir nix, ist mir egal.
Ja.
Ich glaube, dass wenn du Nico und mich siehst und sagst, ich brauche das nicht, dann hast du das Bild vor Augen, das,
mhm,
du von Beziehungen hast.
Mhm.
Dass es dich stresst, dass du dich anpassen musst, dass du gelangweilt bist, dass dich jemand nervt. Und natürlich möchtest du das nicht haben.
Mhm.
So. Du hast ja nicht die Gefühle, die ich habe, die,
ja,
ich,
ja,
mit,
ja,
Nico,
ich,
habe. Aber ich glaube, dass wenn du die gleichen Gefühle wie ich hättest,
mhm,
dieses sich sicher fühlen und sich angekommen fühlen und sich verstanden fühlen. Und ja, ich hatte manchmal auch mit ihm so Abende, wo ich war so, krass, Mann, ich bin so glücklich mit dir, du kommst mir vor wie mein unsichtbarer Freund und ich bilde dich ein,
ja,
so wie ich es bei dir oft habe, dieses,
ja,
so, hä, das ist zu gut, um wahr zu sein,
ja, ja,
weil ich dachte nie, dass ich mich mit einer, in Anführungsstrichen, fremden Person so,
mhm,
wohlfühlen könnte, dass ich wirklich mir denke, so krass, Mann, das ist einfach schön.
Ja, verstehe ich.
Und ich glaube nicht, dass du dieses Gefühl nicht willst.
Ich sag auch nicht, ich sag auch nicht, dass ich dieses Gefühl nicht will. Und es ist auch nicht, dass ich mir denke, ich sehe euch und ich denke mir, ich will das nicht, sondern es macht mit mir nichts.
Ja, ja, also voll. Aber weil das Bild, das du ja von der Beziehung hast, gar nicht positiv konnotiert
ja,
ist.
Ja, das stimmt.
0,0.
Ich habe ja diesen hier Ende 2022, habe ich ja wirklich mal ernsthaft einen Typen gedatet, wo das ja auch in eine Richtung ging, okay, das könnte was Ernstes werden. Soll ich das jetzt noch erzählen oder wollen wir da später drauf eingehen?
Wir haben das mal erzählt in der Podcast-Folge. Ich weiß nicht mehr in welcher.
Boah, keine
Ahnung.
Sie
muss uralt sein. Das muss irgendwann zwischen 11 und 15 gewesen sein. Da war das sehr aktuell. Also ist spannend, falls ihr das hören wollt. Kurz zusammengefasst ist ja eigentlich nur, dass ihr euch länger getroffen habt, er sich verliebt hat, du nicht, du warst genervt, hast ihn abgesägt. Du kannst gleich jetzt im Detail erzählen. Bevor du aber das als Argument verwendest, dass du ihm eine Chance gegeben hast, sozusagen. Den Fehler, den du nicht machen darfst, ist zu denken, dass ab dem Moment, wo du dich öffnest, passt die andere Person.
Gebe ich dir zu 100% recht.
Weil die traurige Realität, in der wir alle leben, Bindungsängstliche wie Bindungsbefürworter, es passt einer von 100, es passt einer von 200, manchmal auch einer von 1000.
Ja,
ich weiß
stimmt.
es nicht, je nachdem, wie anspruchsvoll und speziell du bist.
Ja.
Und das ist ja das Hauptproblem. Du hast keine Lust zu daten und viel zu daten. Und ich rede jetzt nicht davon, mit jemandem ins Bett zu steigen, sondern einfach Leute kennenzulernen, auf einen Kaffee zu treffen und auf ein Bier. Aber das ist ja der Schlüssel to Success, dass du theoretisch viele kennenlernen musst, für viele in der Theorie offen sein musst, damit der eine dabei ist, wo du sagst, okay, und auf dich lasse ich mich ein.
Ja.
Dich habe ich mehr Bock zu treffen. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass wenn du nur einen Typen im Jahr triffst,
ja, klar,
dass der dich am Ende wirklich stresst, weil er wirklich nicht zu dir passt. Und ja, sorry to say, ne? Ich hoffe, du hörst das nicht, aber der hätte ja mal sowas von nicht zu dir gepasst.
Boah, ich würde gern mal wissen, wie ich damals darüber gesprochen habe. Ich muss rausfinden, welche Folge
sehr
das gewesen
abwertend.
Ist. Ich blick da jetzt ganz anders drauf, ne?
Warte, ich versuche mal kurz zu überlegen. Ich glaube, du hast das. Wobei, wir waren da in der Reflexionsphase, dass wir einsehen, dass wir einfach toxische Datingpartner sind. Und ich glaube, du warst sogar sehr, sehr reflektiert und fast selbstzerstörerisch, dass du es nicht annehmen konntest.
Genau so denke ich drüber.
Ja, ich glaube, dass du ihn sogar in Schutz genommen hast. Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, um die Folge aufzunehmen.
Ja, weil das ist nämlich das Ding. Also wir haben uns so ungefähr für 3 Monate gedatet und was mich eben so irritiert ist, dass ich ihn anfangs echt toll fand, weil wir haben uns mega gut verstanden, wir haben uns gut unterhalten, der Sex war super. Es war wirklich echt schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei ihm. Und dann kam aber wirklich irgendwann der Punkt, wo ich einfach nur genervt gewesen bin. Und der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich das Ganze jetzt beenden muss, war, als er weggeflogen ist und es gab Drama mit seinem Koffer am Flughafen und er war so genervt, dass er kurz davor war, doch nicht zu fliegen. Und ich richtig gemerkt habe, nein, bitte flieg. Bitte sei für 2 Wochen weg, weil ich ertrag's gerade nicht. Und ich habe mich richtig gefreut, dass er wegfliegt. Und der Gedanke, dass er jetzt doch nicht wegfliegt, hat mich irre gemacht einfach nur. Und das tut mir rückblickend auch so, so leid, weil ich glaube, ich habe klassisches Lovebombing betrieben. Weil ich ihn echt toll fand. Ich habe ihm gefühlt die Welt zu Füßen gelegt. Ich war so toll, so liebevoll, so aufmerksam in der ersten Zeit, bis ich dann komplett erkaltet bin. Und das ist so ekelhaft, das ist so widerlich, mir tut das so leid rückblickend. Ich kann seine Wut auf mich komplett verstehen.
Ich muss nur so grinsen, weil ich denke mir so, krass, Mann, als würdest du meine Notizen kennen, wie man bindungsängstliche Menschen erkennt.
Ja.
Ich nehme das jetzt auch mal vorweg, weil ich hätte eigentlich es so aufgebaut, dass ich erstmal sage, wie entsteht Bindungsangst, welche Bindungsstile gibt es. Ich würde jetzt aber, weil es so gut passt, einmal kurz sagen, und wir haben ja auch die ganze Zeit von dir und deinem Verhalten gesprochen, deswegen passt das ganz gut. Einmal kurz sagen, was typisch bindungsängstliches Verhalten ist. Ja, es ist auch eigentlich gar keine große Überraschung. Es sind 4 signifikante Punkte. Alles, was du auf jeden Fall selbst schon betont hast. Ich wollte auch sagen, ich habe bei der Recherche schon gemerkt, dass der ängstliche Bindungsstil sich nochmal stark unterscheidet vom vermeidenden. Also ängstlich und unsicher ist das gleiche, ist die gleiche Bedeutung. Und du bist auf jeden Fall nicht ängstlich, hundertprozentig nicht. Du bist definitiv der Vermeidende. Es gibt da aber auch nochmal Klassifizierungen. Ich wollte nur damit sagen, man könnte eigentlich nochmal eine ganze Folge zum Ängstlichen machen, weil ich war der ängstliche Bindungstyp.
Das dachte ich mir auch.
100.000% der ängstliche Bindungsgestörte und habe das vor allem früher extrem so gelebt. Und ich glaube, ich bin nicht das beste Beispiel, aber ich bin ein Beispiel davon, dass du das überwinden kannst. Du kannst dich verändern, wenn du es reflektierst durch Selbstarbeit, meinetwegen auch durch Therapie, ja, habe ich jetzt nicht gemacht, aber man hat es in der Hand, weil ich habe mich so sehr in diesem ängstlichen Bindungstyp gesehen, ich kam nicht klar und ich würde schon sagen, dass ich noch Überbleibsel davon habe, es sind vielleicht noch so 10, 15, manchmal 20%, aber ich bin wirklich überwiegend definitiv ein sicherer Bindungstyp geworden. Mit der richtigen Person aber auch, ne? Ja. Also ich kenne deine Verhaltensweisen auch sehr gut, wenn ich ja jemanden gedatet habe, wo ich eigentlich wusste, das ist nichts.
Ja, verstehe.
Und das unterscheidet sich ja auch nochmal sehr stark von, passt es einfach nicht und du bist nicht stark genug, das anzuerkennen und zu kommunizieren, oder bist du bindungsängstlich und wehrst alle ab von Anfang an. Aber ja, das wollte ich einmal dazu sagen, dass ihr definitiv gerne nochmal eine Folge machen könnt zu mir bzw. meiner Vergangenheit und dem ängstlichen Bindungsstil. So, ja, also Verhaltensweisen für unsicher vermeidende Bindungstypen ist definitiv das, was du gesagt hast, worüber du dich eigentlich wunderst. Der Anfang kann toll sein. Der Anfang kann unfassbar toll sein. Es kann auch Phasen geben, die toll sind. Es zeichnet sich aus durch einen stetigen Mix aus Nähe und Distanz. Ranziehen, abstoßen, ranziehen, abstoßen. Und du kannst auch in den ersten 3 Monaten dich mega toll fühlen. Das kann auch 6 Monate gehen, das kann 2 Tage gehen. Bei manchen reicht es ja nicht mal 3 Stunden.
Ja.
Also es ist ja auch sehr unterschiedlich bei dir. Es ist kein Zeichen dafür, dass du dich auf jemanden einlässt oder jemanden wirklich magst und offen für ihn bist, nur weil es 3 Monate gut ist. Das geht schon eher darum, kannst du langfristig jemanden aushalten in deinem Wording.
Stimmt, ja.
Dann klar, dass du einfach sehr schnell genervt bist, sehr schnell eingeengt bist oder dich eingeengt fühlst, ist natürlich auch ein Punkt. Dass du dich selbst alleine am besten fühlst, also dass du das Gefühl hast, dass du, wenn du mit dem anderen zusammen bist, dich selbst auch gar nicht so wahrnimmst, also gar nicht so in deinen Gefühlen bist.
Ja.
Und dass du erst, wenn du wieder zu Hause bist und alleine bist, erst merkst, boah, das fühle ich eigentlich. Das ist eigentlich das, was ich will. Das sind meine Bedürfnisse. Und du schaltest deine Bedürfnisse komplett ab, wenn du mit dem anderen zusammen bist, weil es darum geht, den anderen glücklich zu machen, zu gefallen, eine gute Zeit zu haben und weniger das zu tun, was dich wirklich glücklich macht und was dein Bedürfnis ist. Und das ist ja auch das Wichtigste eigentlich für eine längerfristige Beziehung, dass du deine Gefühle zeigst, anerkennst und umsetzt und für dich selbst einstehst, weil ansonsten ist es nur eine Scheinbeziehung, sage ich mal, oder eine sehr People-Pleasing-Beziehung. Ja, und halt natürlich ganz klassisch ständig auf der Suche nach Fehlern.
Ständig
auf der Suche nach fehlerhaften Situationen, fehlerhaften Verhalten, Nachrichten, die negativ interpretiert werden. Einfach alles wird doppelt und dreifach unter die Lupe genommen, ob da nicht irgendetwas drin stecken könnte, was dir nicht gefällt und was dir einen Grund gibt zu gehen.
Ja, trifft auf jeden Fall alles auf mich zu.
Ja,
wow, ausnahmslos.
Ich weiß.
Das Krasse ist, also ich habe mich in allem wiedergesehen, was du gesagt hast. Ich würde aber sogar sagen, jetzt am Beispiel des Typens, den ich da jetzt mal über einen Zeitraum gedatet habe, bei ihm habe ich ja sogar extrem darauf geachtet, mich nicht zu verstellen und so gut es geht, ich selbst zu sein die ganze Zeit. Ich meine, wenn du verknallt bist oder wie auch immer, dann bist du eh lala im Kopf so ein bisschen. Aber ich habe da wirklich aktiv versucht, darauf zu achten, mich nicht zu verstellen, meine Gefühle zu kommunizieren. Ich hatte ja sogar einmal die Situation mit ihm, als er bei mir gewesen ist. Und ich weder mich noch uns gefühlt habe und ich ihm das auch kommuniziert habe, dass ich mir gerade meiner Gefühle mega unsicher bin, was ihn todesgetroffen hat. Das hat ihn mega belastet, das hat mich wiederum total belastet, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte meine Gefühle nicht kommunizieren. Ich glaube, da fing der Knick auch schon ehrlich gesagt an. Ich habe wirklich versucht eigentlich, mich nicht zu verstellen und hatte auch das Gefühl, dass ich mich nicht verstelle. Und das ist ein Wort, in dem ich mich auch sehr wiederfinde, die fehlende Objektkonstanz. Das ist ja auch so ein Ding, so Dinge, die nicht da sind, nicht zu fühlen, nur wenn sie da sind. Und das hatte ich bei ihm auch ganz, ganz krass. Wenn wir zusammen waren, war es voll schön. Ich war mega happy in der Regel. Es war mega toll.
Ich bin so eine Hobbypsychologin, ne? Aber du sagst so viele Sachen. Ich will unbedingt jetzt gleich sagen, wie Bindungsangst entsteht.
Ich vermisse zum Beispiel auch keine Menschen. Also ja, es ist wirklich so, wenn ich jemanden nicht sehe, wenn derjenige nicht da ist, ist es mir völlig egal. Also ich bin dann wirklich so, wenn ich da bin, so, bei dir ist noch mal ein bisschen was anderes, weil du aber auch einfach sehr präsent bist in meinem Leben,
ja,
glaube ich.
Ja, weil du mich ja auch an einen Punkt kommen hast lassen.
Ja, ja, total.
Wo viele Kilometer weit entfernt sind. Das ist das Ding. Ich weiß, dass du Bindung zulassen kannst. Mhm. Ich weiß, die Liebe zu mir ist echt.
Ja.
Und ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du auch darin aufgehen kannst. Mhm. Aber du hast mir die Tore aufgemacht.
Ja,
es war
voll.
Unfassbar leicht, dich kennenzulernen.
Voll.
Wenn es annähernd schwer gewesen wäre, dich kennenzulernen, hätten wir uns nie kennengelernt.
Ja, das stimmt.
Weil ich war nicht der Typ, der um jemanden kämpft.
Mhm.
Also vor allem freundschaftlich nicht, vor allem von einer Frau nicht. Ich war fasziniert davon, dass du so wertschätzend und liebevoll mir gegenüber warst. Und das habe ich gebraucht, um mich zu öffnen.
Mhm.
Und das ist das, was ich mir für dich wünsche bei männlichen oder meinetwegen auch Frauen. Ja, wir reden die ganze Zeit von Männern. Du kannst auch Frauen daten.
Yeah.
Aber dass du überhaupt an diesen Punkt kommst, wo du mit mir warst.
Mhm.
Diese absolute vorurteilsfreie Offenheit, die du mir entgegengebracht hast, die auch in dir steckt. Ich weiß nicht, was ich in dir ausgelöst habe. Ich weiß es nicht, was es war, dass du dich bei mir sicher gefühlt hast.
Das Krasse ist, also das wollte ich eben dazu sagen noch zu dem Typen, sobald wir nicht zusammen gewesen sind und geschrieben haben oder so, ich habe alles in Frage gestellt und ich wollte es zerstören. Es war wirklich, ich hätte morgens noch bei ihm sein können und mittags fahre ich zu mir nach Hause und bin so, alles scheiße, ich muss das jetzt beenden, weil er gerade nicht da ist. Und zwar nicht, weil ich mich nicht geliebt fühle oder sonst was, sondern weil ich ihn nicht sehe einfach so.
Ja.
Wir reden, by the way, einmal für die Zuhörer, wir reden die ganze Zeit von Männern, weil ja, ich hatte schon was mit Frauen, aber ich habe nie Frauen gedatet. Ich hatte Dates bisher immer nur mit Männern. Und ich weiß nicht, ob das ein bescheuerter Gedanke ist, aber es ist ein Gedanke, den ich hatte, ob ich nicht vielleicht doch mehr auf Frauen stehe, als es mir eigentlich bewusst ist und warum es vielleicht deswegen mit dir auch so leicht gewesen ist, weil ich eigentlich, ohne es zu wissen, Frauen mehr zugetan bin, als ich es eigentlich denke.
Du warst eben doch eine Lesbe.
Ja, I don't know. Und das, ich hinterfrage
das. Ist ein Running Gag zwischen uns, weil ich damals dachte, dass Jess lesbisch ist. Und vielleicht mein allwissendes Unterbewusstsein, ja, das Unterbewusstsein ist bei uns allen allwissend, hat das schon gewusst.
Ja, und das ist eben,
bevor du es wusstest.
Ich beschäftige mich damit momentan. Also ich bin ja auf Hinge auch unterwegs und gucke auch nur nach Frauen. Ich habe momentan gar keinen Bock, nach Männern zu gucken. Wirklich gar nicht. Ich hatte das mal kurzzeitig auf Männer eingestellt und wirklich, da kamen nur widerliche Nachrichten. Ich war so abgeturnt einfach direkt. Und frage mich momentan ernsthaft, ob das mit einer Frau mir leichter fallen würde.
Mhm.
Ob ich da eher in der Lage zu bin. Ich weiß es nicht. Weil auch da habe ich Angst zu daten.
Bewerbungen an das gehört sich nicht. gmail.com.
Aber selbst da ist es so, ich gucke mir auf Hinge immer mal wieder auch Profile an. Und bin aber die ganze Zeit so, nein, nein.
Ja,
nein,
aber dir gefällt ja auch kein Typ.
Ja,
also ich glaube, das darfst du jetzt nicht geschlechterspezifisch zuordnen.
Das wollte ich auch
nicht
sagen.
Weil am Ende du swipest auch 200 Typen hintereinander weg.
100%. Und es gibt Frauen, die ich so heiß finde. Ja. Wirklich, ich könnte ausrasten bei manchen Frauen, die ich sehe. Aber das ist eben auch ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt hat, ob ich nicht doch mehr auf Frauen stehe, als ich eigentlich denke.
Oh Mann, wir sollten echt mal mehr queer feiern gehen.
Mhm.
Wir haben
aber
das damals gesagt in der, ich weiß nicht, ich folge 26 oder so. dass du diesen Moment hattest, dass du dich so gesehen fühlst, dass wir das machen. Wir haben es nie gemacht. Ich meine, wir wollen prinzipiell nicht feiern. Ist nicht
gar
so,
nicht
als
feiern.
Wären wir irgendwie anders feiern gewesen. Aber
Ja, und
oder was heißt feiern? Wir müssen ja nicht saufen. So, wir können halt einfach uns
unter Menschen gehen.
Ja, in queerigeren Kreisen unterwegs sein.
Und dann habe ich aber auch bei dem Gedanken schon wieder ein Aber.
Okay.
Weil ich bin so, ich möchte das jetzt aber auch nicht als Ausrede nehmen, oh, das ist jetzt die Lösung und deswegen kann ich mich nicht auf Männer einlassen.
Nee, das mit Sicherheit nicht, weil du hast hundertprozentig hast du die Bindungsangst auch bei Frauen. Mhm. So ist nicht. Es würde aufgrund deiner Kindheitsgeschichte Sinn ergeben, wenn du Frauen eher eine Chance gibst als Männern. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber du hast ja auch die Bindungsprobleme in Freundschaften.
Ja, das stimmt.
Das hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube schon, dass einfach die Art der Energie, die ich hatte, einfach dich so berührt hat,
ja,
dass du einfach mich in deinem Leben haben wolltest. Mhm. Genauso. Ich meine, es war ja von Anfang an selbstverständlich zwischen uns. Ich kann mir das auch nicht erklären. Es war von Anfang an, als würden wir uns aus 1000 Leben davor schon kennen. Es ist klar, dass wir jetzt beste Freundinnen für immer werden.
Das ist echt das Krasse. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, woran das gelegen hat. Aber wir haben uns gesehen und bei uns beiden hat es einfach so geklickt und es war selbstverständlich, dass wir den Rest unseres Lebens zusammen verbringen.
Shoutout an Debbie, wir haben Debbie auf dem Geburtstag wieder getroffen. Debbie war ja auch das Girl in unserer Girl Gang auf Kroatien damals bei der Shootingreise und sie war auch so süß. Wir haben uns so gefreut, dass sie uns wieder gesehen haben, die jetzt einfach auch in Berlin wohnt. Ich komme nicht klar, dass jetzt alle in Berlin wohnen.
Das ist so abgefahren.
Das ist so crazy. Und sie meinte auch so, ja, zwischen euch läuft auch, ne? Also ihr seid ja auch so richtig Lebenspartner geworden. So, damals hat es direkt geklickt, ey.
Ja, Mann, das stimmt. Ja. Das ist sehr wahr.
Oh, schön. Ja, wow. Wo sind wir abgebogen? Ich glaube, ja, hier, Frauen daten.
Mhm.
Ja, lass das gern einfach abhaken. Ich finde trotzdem, dass das etwas ist, dem du eine Chance geben solltest. Ich glaube nicht, dass du das als Argument verwendest und sagst dann, oh, ja, die Männer waren schuld. Dafür bist du zu reflektiert. Dafür weißt du, dass das Problem zu sehr an dir liegt.
Ja.
Und trotzdem fände ich es Quatsch, es nicht auszuprobieren, weil es kann ja trotzdem einfach ein unterdrücktes Bedürfnis sein.
Ja,
also
voll.
Am Ende kannst du ja trotzdem sehr glücklich sein. Du musst trotzdem an deiner Bindungsangst arbeiten. Mhm. Aber das ist ja ein Nebenproblem, neben der Tatsache, dass du vielleicht auch einfach das falsche Geschlecht datest.
Ja, voll, voll. Fun Fact, mein Onkel hat mich letztes Weihnachten gefragt, wie es mit den Männern läuft oder ob ich mittlerweile eigentlich queer bin. Aber so voll ernst. Also so richtig
voll,
so,
wäre auch queer okay. Bist. Also erst so eine Entscheidung. So, okay, ich bin queer.
Aber der hat das ganz süß gesagt. Ja. Liebe Grüße, der hört den Podcast, by the way, manchmal.
Ach, süß. Liebe Grüße. Ja, ist ja auch so lustig, dass alle mal sagen, so, oh, alle, in Anführungsstrichen, so, oh, jetzt werden alle queer, es ist so ein Trend und so weiter.
Ja.
Und ich fand es so interessant, was Aljoscha mal als Reel gepostet hat, weil er auch meinte, es gab eine Phase, in der Kindern abtrainiert wurde, Linkshänder zu sein, die gezwungen wurden, Rechtshänder zu sein. Und oh Wunder, ab der Phase, wo es nicht mehr verlangt verpönt wurde ist. Und nicht mehr so verpönt wurde, linkshändig zu sein, gab es plötzlich so viele linkshändige Kinder.
Ja.
Wahnsinn! Als kamen plötzlich linkshändige Kinder auf die Welt. Krass! Das ist der gleiche Effekt.
Voll.
Nur weil sich Menschen plötzlich zeigen und sich trauen zu zeigen, heißt das nicht, dass sie nie existiert haben vorher.
Das ist der perfekte Punkt, warum Repräsentation in sämtlichen Belangen so wichtig ist. Warum es wichtig ist, andere Kulturen in Filmen zu sehen, warum es wichtig ist, andere Geschlechter zu sehen, andere Identitäten zu sehen, Transmenschen, Sexualitäten. Es ist so wichtig, dass das gezeigt wird, damit Menschen die Chance bekommen, sich zu überlegen, warte mal, bin ich eigentlich so hetero, wie ich heteronormativ aufgewachsen bin oder empfinde ich vielleicht so?
Absolut. Ich würde sagen, mit dem wissenschaftlichen Teil beschäftigen wir uns in Teil 2.
Ist eh schon viel zu lang geworden, dieser Teil.
Es ist ewig lange geworden. Aber es war mir so wichtig, es mit deinen Gefühlen und deiner Perspektive zu starten.
Mhm.
Und zu einer anderen Zeit wäre das jetzt unsere Podcast-Folge geworden. Mittlerweile haben wir den Anspruch, auch Lösungen und Hintergründe zu zeigen und zu erklären.
Ich bin auch sehr gespannt auf alles, was du noch von dir geben wirst.
Ja, es ist mittlerweile 23.15 Uhr.
Und wir nehmen jetzt noch den zweiten Teil auf.
Wir nehmen jetzt noch den zweiten Teil auf. Ihr müsst eine Woche warten. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist.
Ob ihr das,
ob das in euch resoniert hat.
Das fände ich echt. Also schickt uns bitte, bitte gerne Nachrichten, ob ihr euch da irgendwie wiedergesehen habt, ob, keine Ahnung, oder ihr das gar nicht nachvollziehen könnt. Also eure Gedanken dazu. Und bitte, keine Analyse über mich jetzt.
Ja.
Das ist mir jetzt wirklich wichtig. Fangt jetzt bitte nicht an, mich zu analysieren. Wir geben das hier raus, um Menschen vielleicht das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Wir werden nämlich im zweiten Teil auch in die Analyse gehen. Das ist mir wichtig. Wenn ihr uns schreibt, bitte schreibt eure Gedanken euch bezüglich, sagt man das so, dazu. Aber fangt jetzt bitte nicht an, mich zu analysieren, weil das machen wir genug.
Ich glaube, das ist etwas, was man prinzipiell bedenken sollte, unabhängig von uns. Ja, bitte hört auf, Leute zu analysieren von außen. Das ist,
es könnt ihr für euch machen, aber behaltet es dann vielleicht auch für euch.
Ja, natürlich. Ich meine, klar, ihr werdet euch sowas von krassen Meinungen zu uns bilden und euch denken, ihr seid das und jenes und hier und da und so weiter. Aber ich habe auch teilweise schon Mails beantwortet, die eine Doktorarbeit über meine Psyche waren. Das Ding ist, wir sind unfassbar transparent, aber ihr dürft nicht vergessen, dass das am Ende eine Stunde, zwei Stunden sind unseres Charakters, unserer Gefühle. Das sind Geschichten, die wir bewusst erzählen. Es gibt einen riesigen Teil in uns, den ihr alle niemals kennen werdet. Einfach, weil ich ihn selbst nicht kenne. Nee, aber es ist unmöglich, sich eine Meinung zu bilden über Menschen, nur weil sie etwas verbreitet haben für einen Moment. Es ist eine Momentaufnahme.
Es ist eine Stunde pro Woche, das dürft ihr nicht vergessen.
Und es ist einfach nicht hilfreich. Wir lesen unfassbar gern, wie Folgen in euch
was sie mit euch haben,
was sie mit euch gemacht haben, was eure Gedanken, eure Gefühle sind, eure Geschichten, das interessiert uns unfassbar krass, aber analysiert einfach generell keine Menschen aufgrund von jeder Form von Social Media.
Ja.
Das ist einfach ein Kampf, den ihr verlieren werdet.
Ja, es funktioniert in der Regel nicht.
So, und jetzt fühlt euch umarmt.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir machen uns jetzt an den zweiten Teil.
Bleibt euch selbst treu.
Bleibt uns treu.
Bleibt nicht eurer Bindungsangst treu.
Nee, daran ändern wir jetzt noch was.
Und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.